Erstmal vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Danke, dass es geklappt hat, dass ihr auch alle dazugekommen seid. Das Thema der heutigen Fortbildung ist zum einen Blanko-Verordnung. Und unter Blanko-Verordnung meine ich Schulter. Es ist im Moment, ja, es wurde noch eine Diagnose dazugenommen, Rehabilitation nach Operationen und so weiter. Aber im Grunde ist es die Schulter. Und im Anschluss, im Praxisteil, machen wir eine Einführung in den Reformer, also Pilates Reformer, verschiedene Ausgangsstellungen, wie er funktioniert und welche Sicherheitsbedenken bzw. worauf man da achten muss, damit man sicher damit arbeitet. Wie ich zuvor gesagt habe, es geht erstmal um das Framework. Und wenn wir über die Diagnostik und die Blanko-Verordnung sprechen, müssen wir eins für uns, auch Physiotherapeuten, verstehen. Das ist ein sehr wichtiger Meilenstein in Deutschland, wo wir endlich physiotherapeutische Diagnosen stellen können. Das heißt, wir müssen eine ordentliche Diagnostik durchführen können. Und es reicht nicht, wenn wir auf gut Glück therapieren und den Patienten zum einen nicht aufklären über das Krankheitsbild, zum anderen von unserer Seite auch keine Diagnose stellen. Um eine richtige Diagnose zu stellen, müssen wir natürlich Tests können, müssen wir verstehen, was die Tests aussagen und die auch interpretieren können. Natürlich geht da auch einiges einher. Ne? Die richtigen Tests sorgen auch dafür, dass wir Red Flags ausschließen. Gleichzeitig können wir auch mit dem Arzt im Nachhinein kommunizieren, falls doch was anderes vorliegt, was er übersehen hat. Wir können durch die richtigen Tests, aber auch die richtige Anamnese differenzieren, was der Patient hat und dementsprechend auch in diesem Framework dann Entscheidungen treffen, wie wir den Patienten behandeln. Das Pattern und was ich gleich zeige, sind insgesamt 6 Subgruppen, sind eingeteilt basierend auf der ECD-Diagnose. Sprich, auch wenn man nur die Verordnung vor sich hat, kann man anhand von diesem Framework feststellen, welche Tests mache ich mit dem Patienten, worauf ist es zu achten und wie wird die spätere Therapie aussehen. Das ist wichtig auch im Kontext vom Reformer, weil wir hier Maßnahmen verordnen, beziehungsweise können wir sagen, okay, machen wir MT, machen wir KG oder machen wir KGG am Reformer. Und der ist tatsächlich häufiger indiziert, als man es vielleicht denkt. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir darüber sprechen. So, erstmal allgemein die 6 Gruppen, über die wir heute sprechen. Zum einen, also die erste Subgruppe, in der ist die Mobilität der Schulter eingeschränkt. Hier ist zum Beispiel eine frozen Schulter als Diagnose gedacht, Schultersteife. Das heißt, das ist eine Mobilitätseinschränkung. Die zweite Subgruppe, häufig in Verbindung mit der Rotatorenmanschette. Das heißt, wir haben ein schmerzhaftes Bewegungstrajekt. Wir haben einen Schmerz, der bei einer Bewegung ausgelöst wird, meist durch eine Läsion der Rotatorenmanschette, weil sie einfach ein sehr tiefer und wichtiger Muskel der Struktur ist. Dann das dritte, Instabilität. Dabei ist das Bandapparat betroffen. Das Schultergelenk ist das beweglichste Gelenk in unserem Körper. Und wenn die Muskeln und Bänder das nicht halten, dann haben wir ein Problem. Und das vierte sind Abnutzungen. Meistens ist es Arthrose oder Arthritis. Fünfte, sehr wichtiges Pattern, Posttrauma. Das ist meist nach einer Operation, aber auch konservativ. Da gibt es auch feine Unterschiede, worauf man da achten muss, wenn man jetzt so einen Patienten vor sich hat. Habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen. Und das letzte, Weichteile, darunter gemeint sind Bursen, also Entzündungen, die im Gelenk stattfinden und aufgrund einer Vergrößerung der Weichteile Schmerzen und Beschwerden entstehen. Grob gesagt sind alle Diagnoseschlüssel, alle Blanko-Verordnungstypen, die kommen ja eh meist mit der Schulterproblematik, sind in diese Pattern einzuordnen. Ich zeige auch genau, wie das einzuteilen ist. Zum Beispiel bei dem ersten Pattern, wir haben hier eine Mobilitätsdefizit-Kapsel-Pattern, werden wir auf der Verordnung Diagnosen sehen wie M75, M24, 61. Das heißt, wenn wir diese Nummer und diese Diagnose sehen, können wir schon sehen, okay, wir haben hier ein Mobilitätsproblem. Bei diesem Patient sind folgende Tests wichtig. Man muss schauen, gibt es scapulothorakale Kompensation, wenn jetzt den Arm hebt, geht er da mit, ist er da in der Schulter eingeschränkt, sodass er durch andere Strukturen kompensieren muss. Wir müssen schauen, wie das glomohumerale Gelenk sich bewegt. Sind Beschwerden auch im Tagesverlauf vorhanden? Die genauen Tests, wie sie aussehen, die können wir jetzt einmal machen, aber ich glaube, da haben wir nicht alle die Zeit für. Da gibt es noch später ein Slide mit Links, wo Videos von den Tests nochmal zu sehen sind und die kann man im Detail nachgucken. Für heute ist es wichtig zu verstehen, die aktive und passive Beweglichkeit des Schultergelenks ist dabei eingeschränkt. Wir haben eventuell auch ein Kapselmuster und ein hartes Endgefühl bei einer normalen Schulterbewegung, zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite, die wir erwarten würden, aber durch die Limitierung im Gelenk, die vorhanden ist. Gibt es Fragen dazu? Ich denke, ist klar. Okay. Das zweite Pattern, sind subakromiale Schmerzen, Rotatorenmanschette. Das sind so ganz klassische Tests, die wir hier anwenden können. Press-Belly-Tests, Painful Arc. Die haben wir alle in der Orthopädie mal gesehen, gelernt. Und wenn wir eine Verordnung vor uns haben und wir sehen M75.4, dann wissen wir schon mal, dann müssen wir zumindest einen von den Tests durchführen. Grundsätzlich bei der Diagnostik ist es wichtig, dass wir zumindest 3 bis 5 Schultertests machen, dass zumindest eine assistive Bewegungsuntersuchung stattfindet. Weil dadurch können wir feststellen, dass eben ein schmerzhaftes Bewegungsdreieck entsteht, wie zum Beispiel bei Painful Arc, 120 bis 180 Grad, dass bei den Tests wir eine schmerzhafte Symptomatik haben. Beim dritten Pattern, da gibt es natürlich viel mehr Diagnosen, die wir hier finden würden. Da ist zum Beispiel die Arbeit am Reformer mehr als günstig, weil wir hier die Stabilität im Schultergelenk verbessern können. Wir werden hier Diagnosen von M2431 bis S4306, Distorsion oder auch habituelle Luxation, Subluxation der Schulter sehen. Und sehr gut geeignet, wenn wir so einen Patienten haben, dass wir zumindest mal einen Apprehension-Test machen. Das sind sehr grundlegende Tests, aber die... Ja. In der Rückenlage, man gibt Druck rein und schaut, ob die Schulter zurückkommt. Also Rückenlage, Außenrotation, Druck reingeben. Und wenn die Schulter nicht zurückkommt, dann haben wir eine Laxität in der Gelenkkapsel. Dazu gibt es auch ein Video. Wie gesagt, es gibt ein Slide, wo alle Tests mit Video hinterlegt werden. Ich werde die Präsentation jeden Einzelnen nochmal mitgeben. Und da kann man das explizit nachschauen. Ja. Oder Sulcus sein, Load and Stiff, festhalten, an der Schulter runterziehen, schauen, ob die Schulter zurückkommt unter Anspannung. Bei solchen Patienten, weil wir eine Hypermobilität vermuten, macht es natürlich Sinn, auch nochmal die BWS, HWS anzugucken, weil sehr häufig hier entweder Ausweichbewegungen stattfinden oder eine Blockade vorliegt, um einfach eine Instabilität im Schultergelenk zu kompensieren. Das heißt, bei einer Instabilität müssen wir die Stabilität irgendwo herholen. Meist ist es dann in den Strukturen HWS, BWS. Häufiger haben Patienten mit solchen Diagnosen auch Beschwerden in der HWS. Durch den Levator Scapulae, andere Strukturen. Das heißt, da nochmal die HWS mal ein bisschen genau anschauen. Nicht verkehrt, wenn man da auch zumindest Übungen mitgibt. So, gibt es Fragen? Ich denke, verständlich. Ne, aber auch ganz wichtig, Patienten mit Subluxationen oder die schon mal eine Schulterlux gehabt haben, die sind sehr ängstlich. Mit denen ist es wichtig, bevor man die Tests macht, und so ein Apprehension-Test kann schon mal ein bisschen intensiv sein, dass man vorab kommuniziert, was passieren kann und dass wir mit dem Test sicher sind, dass wir das nicht zum ersten Mal machen, dass man ein bisschen Sicherheit mitgibt. Aber trotzdem, auch da bitte testen. Wir können uns nicht auf die Diagnosen der Ärzte zu 100% verlassen. Häufig, wie gesagt, kann es von der HWS kommen, es kann eine andere Problematik sein. Deshalb lieber einen Test durchführen als nicht. Das vierte ist, das Schultergelenk besteht nicht nur aus dem Humerus und der Scapula, dem Glenohumeralgelenk, dem Glenoid, sondern wir haben auch das Schlüsselbein. Ne? Und auch hier können Probleme entstehen, am ACG- oder SCG-Gelenk. Meistens sind es Abnutzungserscheinungen, sprich Arthrose, Arthritis, und die Schmerzen sind progredient morgens schlechter und durch Bewegung wird es ein bisschen besser, wie man das nun mal von der Arthrose so kennt. Ganz gute Tests sind hier zum einen, ne, Palpationstests im betroffenen Bereich, ne, dass man auch die Strukturen einmal bewegt, Druck reingibt, schaut, wo ist der Schmerzpunkt, wo können wir hier einen Schmerz auslösen. Vergleich der aktiven, passiven Beweglichkeit und spezifische Tests. Wie gesagt, Videos gibt es später, wir machen das heute nicht im Detail, um einmal die Hypothese zu bestätigen. Ne, auch wenn es hier steht M93.21, heißt es noch lange nicht, dass die Diagnose auch den tatsächlichen Symptomen des Patienten entspricht. Weil wir wissen, Schulterschmerzen, zentrale Sensitisierung, chronische Schmerzen, gerade bei Arthrosepatienten, ist immer ein Thema. Und häufig ist nicht die Struktur die Ursache von dem Schmerz, sondern die Schmerzwahrnehmung von dem Patienten. Dass sie einfach sensitisiert sind für den Schmerz. Können alle was mit dem Begriff zentrale Sensitisierung anfangen? Unter die Physios? Nein? Zentrale Sensitisierung? Okay, ich erkläre es nochmal kurz. Wenn wir eine Schmerzquelle haben, werden Schmerzsignale von der Schmerzquelle zum Gehirn gesendet. Unser Gehirn hat ja auch eine gewisse Neuroplastizität, es ist entwicklungsfähig, lernfähig, also lernt das Gehirn, Schmerz wahrzunehmen. Wenn die Schmerzursache jedoch beseitigt ist und strukturell nicht mehr vorliegt, ist das Gehirn immer noch darauf stimuliert und gereizt, diese Schmerzquelle wahrzunehmen. Das heißt, wenn wir Schmerz wahrnehmen, wenn wir Schmerz über einen längeren Zeitraum wahrnehmen, entsteht zentrale Sensitisierung. Das Gehirn lernt, Schmerz wahrzunehmen. Und auch ohne, dass eine Schmerzursache besteht, können wir Schmerzen haben. Zum Beispiel Schmerzgedächtnis, oder? Ja. Zentrale Sensitisierung, ja, es gibt viele wissenschaftliche Begrifflichkeiten dafür, aber ich denke, ist verständlich erklärt. Ne?
Ist das der gleiche Ausdruck wie der Phantomschmerz bei einer Amputation?
Nein, Phantomschmerz ist eine, also wenn ein Bein amputiert wird, hat das Gehirn immer noch die Repräsentation vom Bein gespeichert. Ne, das ist ja physiologisch noch gegeben. Und das Gehirn versucht, das Bein anzusteuern, kann es aber nicht. Und weil es nicht weiß, was mit dem Bein passiert ist, gibt das Gehirn Signale, okay, da stimmt was nicht. Das heißt, diese Interpretation, dass das Bein nicht mehr vorhanden ist, ist nicht mehr gegeben. Und das Gehirn versucht, den Körper zu warnen, mach was dagegen. Und es entstehen Schmerzen. So. Und Phantomschmerzen, ähnlich, aber nicht das Gleiche. Ja. So, genau. Fragen dazu? Ist klar. Dann 5. Ganz wichtiges Punkt. Posttraumatisch, Fraktur, Post-AP, Implantate. Sehr viele Diagnosegruppen. Ne? S4229, S, M84 etc. Das ist in der Physiotherapie sehr gängiges Feld, wo wir viel arbeiten, wo wir auch viel bewirken können, nach einer Operation rehabilitativ. Und da ist es wichtig, zum einen auf den Entlassungsbericht zu gucken. Was hat der Arzt eigentlich hier gemacht? Vielleicht gibt es ein MRT oder bildgebende Verfahren. Das ist auch ein Teil der Diagnostik. Auch das, was wir in der Behandlung machen sollten, was auch als Behandlungszeit gilt, dass wir mit der Patientin die Befunde durchgehen. Weil wenn wir das nicht machen, dann behandeln wir auf gut Glück. Ah, hallo. Ja. Für die Physiofortbildung?
Nein.
Ja. Dann, wo müssen Sie hin?
Na, schon.
19 Uhr haben wir.
Was haben wir? Achso, da müssen wir den Stockwerk runter. Alles gut. Ja. So. Genau, wo war ich? Ja. Man muss sich die Befunde angucken. Weil wenn wir das nicht machen, dann wissen wir ja nicht, was der Arzt gemacht hat. Und häufiger gibt es bestimmte Vorgaben, Kontraindikationen, die wir beachten müssen und die wir durch unsere Tests, die wir uns vorgenommen haben, eigentlich, wenn wir die durchführen, den Patienten gefährden. Das heißt, zuerst Anamnese, angucken vom Therapiebericht, von Befund, MRT, wenn es vorliegt, oder zumindest die Interpretation von dem MRT-Bericht, die uns mitgegeben wurde. Zu guter Letzt ist es wichtig, dass wir zumindest die Wunde uns anschauen. Vielleicht, wenn es möglich ist, wenn die mal ein Pflaster abnehmen, schauen, wie das der Heilungszustand ist, wie ist die Durchblutung, die Sensitivität testen, mal vielleicht mal draufdrücken, schauen, wie die Durchblutung ist in dem Bereich und darauf achten, dass die Beweglichkeit, die wir laut Nachbehandlungsschema erwarten würden, vielleicht jetzt schon zum Teil vorhanden ist. Weil das gibt uns wieder Ziele vor, was wir später mit den Patienten machen. Häufiger liegt zumindest, ist mir auch schon mal passiert, eine Überbeweglichkeit im Schultergelenk. Nach einer Schulter-OP, die eigentlich nicht sein muss. Dann ist bei der Operation etwas schief gelaufen und da müssen wir den Patienten wieder wegschicken. Das heißt, stimmt das, was wir sehen, auch mit dem Bericht, der uns vorliegt, und können wir basierend darauf klinische Entscheidungen treffen? So. Genau. Ja. Ganz, ganz wichtig: CRPS ist es ein Begriff. Das chronisches regionales Schmerzsyndrom. Bei Patienten, die, was wir auch vorhin erwähnt haben, mit einem Schmerzgedächtnis, kann auch das Morbus Sudeck entstehen. Das heißt, wenn die Rehabilitation nicht so stattfindet, wie man das vielleicht sich erhofft, oder es Komplikationen sich entwickeln oder der Patient eher prädestiniert ist, Beschwerden zu haben, das heißt Schmerz zu empfinden, kann ein Morbus Sudeck sich entwickeln. Und hierbei, wenn wir rechtzeitig mit der Physiotherapie anfangen, wenn wir den Patienten nicht ewig auf die Warteliste setzen, da kann man dem auch entgegenwirken. Und wirklich, wenn ein Verdacht auf CRPS besteht, sollte man da den Patienten auch aufklären. Ne? Wenn die Beschwerden länger als 6 Monate bestehen, es gibt keine klare Schmerzursache, ne? dann, wenn schon ein Verdacht besteht, lieber wegschicken, abklären lassen, nicht auf gut Glück behandeln. Und das letzte Pattern von den 6, es ist eine Entzündung. Eine Entzündung der Bursen, Entzündung der Sehnenansätze. Das sehen wir häufig an der Verordnung, ne? M75-2 oder S43-3. Entzündungen können in Schultergelenk aufgrund von vielen Ursachen entstehen. Nur auch eine Verkalkung kann eine Entzündung verursachen. Wichtig bei diesen Patienten ist, dass man die Entzündung bestätigt. Ne? Sind auch ähnliche Tests, die man bei der zweiten Diagnosegruppe macht, bei der Rotatorenmanschette, Painful Arc, aktive Bewegung, Belastung. Aber mal als Merkregel, alles, was durch Belastung, alle Schmerzen, die sich dadurch signifikant verschlechtern, Das sind Patienten, die in diese Diagnosegruppe hinkommen. Ne, Entzündungen, Sehnen, Verletzungen, die dann langfristig Beschwerden verursachen. Ein Red Flag dabei ist eine akute Entzündung. Ne, wie können wir das erkennen? Schwellung, Röte,
Schmerz,
Erwärmung in dem Bereich. Ne? Häufiger kommen die Patienten zu uns und wir sehen sofort, okay, das ist akut entzündet. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass wir den behandeln sollen. Ne? Auch wenn der Patient bedürftig ist und fragt, okay, können wir bitte was machen? Mir geht es wirklich schlecht. Wir sehen aber die akuten Entzündungszeichen, lieber wegschicken. Wir brauchen das Risiko nicht, dass wir den Patienten dann doch behandeln und dann wird es ja noch 10-mal schlechter, weil wir die Entzündung verstärkt haben. Manchmal ist nichts tun die bessere Lösung. Diese Tests sind noch mal im Slide-Videos vorhanden, da kann man die nachschauen. Ich teile das später. So, wie gesagt, typisch, gut lokalisierbar, Druckschmerz, ne, wenn man es reindrückt, verstärkt sich der Schmerz an einer konkreten Stelle. Und häufiger so dieses springende Sehne, Knacken, was mit Schmerz verbunden ist, beim Patienten ist ein Hinweis, dass wir Patienten im Pattern 6 haben. So, wie versprochen, hier sind nochmal alle Tests mit Video. Ich teile die Präsentation, also keine Angst, man kann das alles sich anschauen in Ruhe. Heute, wir sind aufgeregt, wir sind in einer Gruppe. Man wird sich das schwer behalten können, wenn ich das jetzt alles zeige. Aber schaut euch das bitte einmal an, zumindest die einzelnen Tests. Und wie man die Tests jeweils zuordnet, das ist in jedem Slide nochmal zugeordnet. Ne? Was man wann macht und die Interpretation von den Tests ist zum Teil dann auch in dem Video vorhanden. Das ist ein relativ einfaches Framework. Ich gehe noch mal kurz zurück. Wie gesagt, 6 Subgruppen und basierend darauf haben wir so gut wie alle Krankheitsbilder abgedeckt, die mit einer Blanco-Verordnung zu uns kommen. Und wenn wir uns an das Framework halten, dann wissen wir schon mal, was machen wir in der physiotherapeutischen Diagnostik, weil danach können wir festlegen, wie wir mit dem Patienten arbeiten. Auf die Frage, was wir mit dem Patienten machen, gehen wir jetzt auch nochmal ein. Und zwar häufig hat der Patient eine Instabilität, Schwäche, muskuläre Dysbalance, auch Beschwerden in der BWS, auch in anderen Strukturen. Und da kann man sehr gut mit dem Pilates Reformer arbeiten. Und der Pilates Reformer ist eine seit neuestem KGG. Position. Das heißt, wir können das im Rahmen der Blanco-Verordnung durchführen, abgeben und hier sind viele Diagnosen genau dafür geeignet.
Also, ja. Frage am Handel. Ersetzt der Reformer die anderen KGG-Geräte?
Ja, weil wenn du drei Reformer hast, du hast Beinpresse, du hast Rückenstrecker, du hast Seilzug, was war das andere? Und du hast, ich glaube, das waren die 4. Nee, habe ich was vergessen?
Die 3, ja.
Die 3, ne? Ja. Das, man muss halt mit.
32 Quadratmeter ist
ja
auch,
ne? Ja, 32. Ja. Mindestens. Ja. Genau. Und dadurch hast du, also musst halt 3 davon haben, mindestens. Aber dadurch ersetzt du die Geräte, die eben für die KGG notwendig sind oder für die Zulassung notwendig sind. Und das Schöne am Reformer, du kannst an einem Gerät alle Muskelgruppen trainieren. Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt nochmal in die Praxis einsteigen. Ich zeige euch, welche Grundlagen, wie man am Reformer arbeiten kann. Heute geht es erstmal um allgemeine Einführung und Ausgangsposition auf dem Reformer. Spezifische Übungen und Trainingsprogramme gibt es ebenfalls in der Präsentation. Die werden wir nicht im Detail auseinandernehmen, dafür fehlt uns heute einmal die Zeit. Aber für die Praxis später kann man hier gerne sich nochmal nachschauen. nachgucken. Und dann können die Programme auch für die jeweiligen Pattern, wenn alles denn stimmt, es gibt keine direkten Kontraindikationen, gerade beim Patienten Posttraumafraktur, er ist im Belastungsstadium, kann man mit dem Reformer sehr gut mitarbeiten. Gut, sollen wir einmal rübergehen? Mhm.